Bevor es losgeht, möchten wir darauf aufmerksam machen, dass diese Doppelfolge belastende Ereignisse, Tod und Extremsituationen thematisiert. Wenn du dich damit im Moment nicht wohlfühlst oder dich selbst in einer persönlichen Ausnahmesituation befindest, empfehlen wir, einzelne Passagen zu überspringen oder die Folge nicht alleine zu hören. Solltest du aktuell Unterstützung benötigen, kannst du dich jederzeit anonym und kostenlos an die Ö3-Kummernummer unter der Telefonnummer 116 123 oder die Telefonseelsorge unter 142 wenden. Für Kinder und Jugendliche ist Rat auf Draht unter 147 erreichbar.
Du hörst Folge 2 unseres Anberufungsort-Spezials, davor und danach. Falls du Folge 1 noch nicht kennst, lohnt sich ein Start dort. Und jetzt wünschen wir dir gute Unterhaltung mit dieser Episode.
Kapitel 3. Die Wunden. Das Danach und was bleibt.
Es ist Mittwoch, der 6. August 2025. Über eine schmale Straße fahren wir mit dem Auto hinein ins hintere Bad Znauntal. Eine Gegend, die auf den ersten Blick fast zu schön wirkt. Wie auf einer Postkarte. Links und rechts steile Hänge, dahinter hohe Berge. Unten im Tal Wiesen, Kühe, Bauernhäuser. Eine Landschaft, in der man im Sommer gerne wandert. Und im Winter zum Skifahren oder für Skitouren anreist. Am späten Nachmittag erreichen wir Kaltür. Ein kleines, beschauliches Örtchen. Schon bei der Ortseinfahrt erkennbar ein spitzer, hoher Kirchturm, so wie man sie in den Bergen kennt. Es gibt kleine und größere Hotels, einen Skiverleih. Durch den Ort fließt ein rauschender Bach, das Wasser kristallklar. Bei der Anreise fällt sofort etwas ins Auge. Einige Höfe, die etwas außerhalb des Ortes liegen, sind von massiven Betonkeilen umgeben. Sie gehören zum Lawinenschutz und erinnern daran, dass diese Idylle trügerisch sein kann. Wir beziehen unsere Unterkunft, ein typisches Hotel im Ortskern. Bei Tiroler Küche klingt der Abend ruhig aus. Am nächsten Morgen machen wir uns auf, um den Ort zu erkunden. Auf der Suche nach Spuren, nach dem, was heute noch von der Lawinenkatastrophe geblieben ist. Direkt neben dem Dorfplatz liegt auf einer Anhöhe die Kirche des Örtchens.
Gleich neben dem Gemeindeamt, hier am Friedhof, erinnert eine kleine Gedenkstätte an die Katastrophe.
Es ist ein Stahlkreuz auf einem Stein mit einer Kerze davor. Und hinter diesem Kreuz sind zwei Flächen. Rechts stehen die Namen der Verstorbenen und links steht: Es gibt keine Toten, es gibt nur Lebende auf unserer Erde und im Jenseits. Zur Erinnerung an die Lawinenopfer vom 23. Februar 1990.
Auf dem Dorfplatz gleich neben der Kirche treffen wir den amtierenden Bürgermeister von Galtür, Hermann Huber. Er nimmt uns mit auf einen Spaziergang durch das Dorf hin zu den Schauplätzen der Katastrophe.
Das Thema Lawinen gibt es in Galtür, so alt das Dorf ist. Nur hat immer einmal Ereignisse gegeben, dass es Häuser beschädigt hat oder so ein paar Tote gegeben hat in kleinen Ausmaß, aber nicht in diesem Ausmaß. Also mit dem ist Galtür groß geworden, seit es besiedelt ist.
Das heißt eigentlich auch auch heute noch? Also es ist
natürlich hat sich das jetzt seit 1999 neu aufgestellt. Heutzutage gibt es Computerberechnungen, es gibt Gefahrenzonenpläne, wo man überhaupt nicht mehr bauen darf. Das hat sich natürlich auch verändert, das ist klar.
Wir stoßen auf eine der Schutzmauern. Sie zieht sich mitten im Dorf über eine beachtliche Länge und ist derart ins Ortsbild integriert, dass man sie leicht übersieht.
So, jetzt wenn man da links hineinschaut, mittlerweile ist die ganze Mauer verwaldet, bis da hinten zum Gebäude, das ist alles Schutzmauer. Früher war das so, da hat es einen natürlichen Schutz gegeben, in dem das Gelände einfach einen Hügel ergeben hat. Aber da ist halt die Lawine drüber hinaus. Und das hat man jetzt mit dieser Steinmauer, gibt es jetzt zusätzlichen Anprallschutz gegen die hinterliegenden Gebäude.
Ja, die sind ja sehr prägnant, finde ich, wenn man da quasi ins Tal reinfährt, diese großen Steinmauern.
Ja, es ist so, vielleicht als Einheimischer nimmt man das gar nicht mehr so wahr, ja. Weil man sie doch jeden Tag sieht oder gar nicht mehr sieht. Gell? Aber für einen, der das erste Mal ins Dorf kommt, da fragt man sich natürlich, was hat das eigentlich auf sich, damit die, warum steht da über das eine oder andere Gebäude eine riesen Steinmauer dahinter.
Die massiven Mauern und Schutzwälle, die in Galtür zum Schutz der Gebäude errichtet werden, prägen das Ortsbild. Der Blick reicht von den baulichen Maßnahmen bis zu den umliegenden Hängen. Die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen werden laufend instand gehalten und bei Bedarf erweitert.
Gemeinsam mit Hermann Huber besuchen wir jene Straßenzüge in Galtür, die zu den am stärksten betroffenen Bereichen zählen.
Also von da weg hat das angefangen.
Also quasi hinter der Kirche?
Ja, ja.
Dann.
Also da waren schon starke Auswirkungen von Luftdruck in diesem Bereich. Diese Gebäude wurden teilweise an der Fassade beschädigt oder hat dann dort ein Fenster kaputt gemacht.
Aber sonst haben sie geheißen?
Ja. Das sind massive Häuser, gell?
Wow. Das ist schon sehr beeindruckend.
Ja.
Das heißt eben, es gibt tatsächlich Gebäude, die die Lawine überlebt haben?
Ja, 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 ja.
Und es war nicht alles dem Erdboden gleich?
So ist es.
Sieht man gar nicht.
Auf unserem Spaziergang durch das Dorf erreichen wir eine ganz besondere Einrichtung.
Ah ja, da kommen wir jetzt schon zum Alpinarium.
Das Alpinarium in Galtür verbindet Erinnerung, Schutz und Wissen. Es entsteht nach der Lawinenkatastrophe von 1999 als Teil der Lawinenschutzmauer und ist heute Gedenkstätte, Museum und Informationsort zugleich. Neben dem Gedenken an die Opfer geht es hier um Naturgefahren, Klimawandel und das Leben im hochalpinen Raum. Verständlich aufbereitet für Einheimische und Besucher.
Das ist ein Gebäude, das man nach dem Ereignis gebaut hat, weil man wollte in Galtür nicht nur eine Schutzmauer, die dann hässlich ausschaut, sondern man wollte auch das ein bisschen nützlich gestalten. Da haben wir eine Tiefgarage gebaut. Gibt es auch einen unterirdischen Zugang Richtung Westen, so dass man bei Lawinengefahr dies nutzen könnte, hat es aber bis heute nicht mehr gebraucht.
Mit dem Bürgermeister geht es nun hoch hinaus auf die Aussichtsplattform des Alpinariums. Für uns rekonstruiert er das Bild, das sich uns am 23. Februar 1999 bietet. Wir blicken auf einen steilen Hang. Dort, auf 2700 Meter Höhe, löst sich die Lawine. Hinter uns liegt das Dorf.
Das Haus Alpstern wurde vor 3 Jahren neu errichtet. Das ist das erste Haus, wo man an diesem Platz wieder errichtet hat. Daneben hat es ein Haus gegeben, das es heute nicht mehr gibt. Das hat es total zerstört. Und da hinten, wo das Holzhaus ist, davor, das Haus, da hat es auch Tote gegeben. Und wie gesagt, die Tischlerei auch. Aber man sieht, wie kurios die Geschichte war, dass die 2 Damen, die da verstorben sind, die sind in die Küche gegangen und haben sich dort etwas zum Essen gemacht oder zum Trinken oder zum Kaffee trinken. Und dort wurden sie verschüttet und im Wohnzimmer standen die Gläser im Schrank. Also Tür an Tür. In der anderen Tür ist das rein und erledigt und im anderen hat es vielleicht ein bisschen gewackelt und fertig. Es geht ja sehr schnell. Im Gegensatz zu Hochwasser. Lawine kommt innerhalb, macht Dusch und fertig, ist ruhig. Und wenn man jetzt da hinaufgeht, da sieht man dann auch den Abbruch.
Der Abbruch ist die Risslinie in der Schneedecke, entlang derer sich eine Schneeschicht plötzlich vom Untergrund oder von darunterliegenden Schichten trennt. An dieser Stelle bricht die Schneedecke, verliert ihren Halt und beginnt talwärts zu gleiten.
Wie hoch war die Lawine, die da runtergekommen ist? Also ist sie jetzt quasi im Vergleich zu der Mauer, die wir da sehen?
Das kann man schwer sagen, weil am Berg war fast kein Schnee mehr, der ist dann heruntergelegen. Ja, da hat sicher 6, 7, 8, 9 Meter hohe Schneewächten gegeben, die dann einfach liegen geblieben sind.
Die letzte Station unseres Besuchs im Alpinarium führt uns in den Gedenkraum Memento.
Der Raum ist dunkel und bewusst reduziert. Gedämpftes Licht lenkt den Blick auf ein großes, abstraktes Kunstwerk an der Wand. Klare Flächen, erdige Farben, ein kräftiges Rot dazwischen. Eine Sitznische lädt zum Innehalten ein. Hier wird den 31 Menschen gedacht, die 1999 bei der Lawine in Galtür ums Leben kamen. Es ist ein Raum der Stille, der Erinnern zulässt, ohne etwas erklären zu wollen.
Nach so einem traumatischen Ereignis steht die Zeit still. Wie das Dorf Galtür nach dem Lawinenabgang wieder zum Leben erwacht ist und wie die erste Zeit danach ist, erzählt Hermann Huber.
Für mich als Gemeindevorstand und als Hotelier, da hat man dann so viel zu tun gehabt, so viele Gedanken mit anderen Sachen verloren, dass man eigentlich jetzt nicht unbedingt immer nur das Unglück, man hat halt funktioniert, man hat gearbeitet, man hat das getan, was man tun musste oder sollte. Und irgendwann einmal war dann der Zeitpunkt da, da war es dann im Dorf sehr still. Man hat die ganzen Leichen ausgeflogen. Man hat sie dann in Innsbruck aufgebahrt und verabschiedet. Also diese Personen, die von außen kamen. Man hat dann die Begräbnisfeierlichkeiten in Galtür erledigt und die 7 Einheimischen beerdigt. Und plötzlich war das alles vorbei und man hat auch die letzten Mitarbeiter ausgeflogen und man war dann plötzlich alleine. Fertig. Da hat man dann das erste Mal Zeit gehabt, nachzudenken, ja, wie geht's weiter, was macht man in Zukunft? Und dann kam dann natürlich Ostern und dort war die Situation so, dass man eigentlich im Dorf fast ausgebucht war. Also man war ausgebucht nicht nur von deutschen Urlaubern oder Holländern, Belgier und Schweizer, was üblich ist. Es waren auch sehr viele, die solidarisch aus der näheren Umgebung ein paar Tage in Galtür verbracht haben. Weil sie gesagt haben, ich kann Galtür helfen, indem ich jetzt dort Urlaub verbringe und denen eine positive Stimmung mitbringe, dass man doch trotz aller Tragik und dem Ausmaß dieses Ereignisses weggehen und wieder in die Zukunft blicken. Das hat schon geholfen, obwohl es gibt nichts, was man in diesem Zusammenhang dieses Ereignis nicht erlebt hat. Von anonymen Briefen, Beschimpfungen, Anschuldigungen bis zu, und das war Gott sei Dank die Mehrheit, dass man uns Mut zugesprochen hat, dass man uns Hilfe zukommen lassen hat. Und dem damaligen Bürgermeister ist es zu verdanken, dass man mit seiner Ehrlichkeit und dem Gefühl aus dem Bauch heraus, ohne Medienberater, menschlich reagiert hat und von allen Angehörigen keinen Prozess erlebt hat.
Wenn es ums Verarbeiten geht, glaube ich, hat es so konkret ein Jahr, also das Wesentliche gedauert und das hat vielleicht auch ein bisschen mit dem christlichen Ritus zu tun.
Das ist Tirols Landeshauptmann Anton Matle. Er war der Bürgermeister von Galtür, als die Lawine kam.
Die dramatischen Tage, das sind die Tage bis zur Beerdigung, dann kommen die Tage der intensiven Trauer und dann gibt es im christlichen Ritus den Jahrestag, den ersten Jahrestag. Und dieser erste Jahrestag war schon ein ganz besonderer Tag für uns alle. Zum einen waren, ich glaube, fast alle hinterbliebenen Familien auch in Galtür. Und wir haben dann damals auch gespürt, wir sind zu einer ganz großen Schicksalsfamilie geworden. Wir haben immer Kontakt gepflegt, auch zu den Hinterbliebenen, obwohl es sehr, sehr schwierig war. Und damit ist auch eine gewisse Beziehung wieder entstanden, bis hin auch zu Freundschaften. Aber dieser erste Jahrestag war etwas ganz, ganz Wichtiges. Es hat uns dann auch wirtschaftlich total hart getroffen. Es hat schon eigentlich 4 Jahre gedauert, bis wieder ein bisschen Bewegung hineingekommen ist. Und das Schöne war, die Galtürerinnen und Galtürer haben nicht aufgegeben. Sie haben an das Dorf geglaubt. Für mich war das dramatisch. Wir hatten keine Bauverhandlungen mehr. Das eine oder andere Geschäft hat geschlossen gehabt. Ich bin als Bürgermeister hingegangen zu den Eigentümern und habe gesagt, dürfen wir nicht über eine Schalltour die Lichter ein- und ausschalten, dass die Gäste nicht das Gefühl haben, wir sind der Geisterdorf. Jetzt würde ich sagen, sind wir wieder ein typisches, sehr, sehr schönes, alpines Urlaubsdorf.
Mit dem Ende des Einsatzes endet nicht automatisch die Belastung. In dieser Phase beginnt sich auch die MitarbeiterInnen-Nachsorge zu etablieren. Zeitgleich mit der Weiterentwicklung der Kriseninterventionen. Große Ereignisse wie Galtür und Lassing tragen dazu bei, dieses Thema stärker ins Bewusstsein zu rücken.
Und auch Andreas Meyer erinnert sich daran, dass der Start der Betreuung für die HelferInnen nicht ohne Vorbehalte verlief. Hat es da für die eigenen Mitarbeiter noch Betreuung gegeben?
Hat es gegeben, aber da war es halt bei den eigenen Leuten gleich, als wir generell die Krisenintervention, dass man halt glaubt hat, wir brauchen das nicht. Und war auch meine Meinung, weil ja die Psychologen von Innsbruck an uns herangetreten sind und gefragt haben, ob sie eventuell für unsere Mitarbeiter sowas anbieten sollen und dürfen. Ich habe zu den Psychologen gesagt, ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Und dann aber auch gleichzeitig gesagt, egal, vielleicht stimmt es auch nicht, was ich sage, probieren wir's. Wir schreiben ein Datum aus, geben die Leute die Information, dass da Psychologen im Haus wären und man sich melden kann. Und zu meiner Verwunderung war noch ein Sitzungsraum mit, weiß ich nicht, 20 Stühle mehr als besetzt. Also wir haben mit den Stühlen zu wenig gehabt, die was drinnen sind in dem Sitzungsraum. Und ich habe mich da also komplett getäuscht. Sehr, sehr viele Mitarbeiter, die drin waren in Galtür, haben das angenommen und waren nachher eigentlich bei der SVE, bei der Stressbewältigung, mit dabei. und war aber auch so eine Fehlmeinung von mir. Und heute ist das eh Standard, dass man bei belastenden Ereignissen zumindest die SVE anbietet.
Andreas Meyer landet mit einem der ersten Hubschrauber einen Tag nach dem Lawinenunglück in Galtür. Er erzählt, wie er diesen Einsatz persönlich verarbeitet hat.
Ich versuche bei jedem Einsatz mein Möglichstes. Alles, was ich gelernt habe in dem Bereich, versuche ich für den Patienten umzusetzen im Team. Und wenn es gut ausgeht, ist es cool. Und wenn es nicht gut ausgeht, dann hat es so sein müssen. Und ich kann aber nicht dafür. Ich kann halt nicht, wenn wir wieder auf Galtür zu sprechen kommen, niemand kann dafür, dass diese Lawine abgegangen ist und diese Toten herbeigeführt hat nachher. Ich kann nicht dafür, wenn heute ein Verkehrsunfall passiert. Ich kann nicht dafür, wenn ein Arbeitsunfall passiert. Es ist nicht meine Schuld. Ich fahre hin, versuche mein Bestes. Und danach, wenn jetzt das Ganze erledigt ist, nachher ist es für mich wirklich erledigt. Und wie ich zuerst gesagt habe, Galtür war natürlich nochmal so ein Punkt, wo man nicht rausgekommen ist. Du hast jetzt da nicht hergehen können und sagen, ich war jetzt in Galtür und damit ist für mich das Thema erledigt, weil man eigentlich ständig und überall mit dem Thema nachher konfrontiert war. Du hast die Zeitung aufgeschlagen, es sind einmal 5 Seiten Sonderbeilage Galtür mit den Bildern, die wo man eigentlich selber live gesehen hat, die Häuser, die Suchmannschaften. Schaltest du im Fernsehen ein, kommt Galtür. Schaltest du im Radio ein, kommt Galtür. Gehst auf die Dienststelle, gehst am nächsten Tag in Dienst, Aufenthaltsraum, über was redet man? Über Galtür. Also du hast jetzt da gar nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, zu sagen, ich war drin, ich habe nichts machen können und damit ist für mich das abgeschlossen. Und du bist halt ständig konfrontiert worden. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall nie jemanden gebraucht mit der Einstellung, die ich habe. Und ich hoffe, dass das in Zukunft so bleibt, solange ich noch arbeite.
Wenn ich jetzt bei den Einsatzkräften anfange, dann hat damals der Jeffrey Mitchell gemerkt, okay, für Einsatzkräfte nach so einem Einsatz ist es wichtig, dass sie Kollegen haben, mit denen sie darüber reden können, und zwar auf eine Art und Weise, die sie nicht zu sehr konfrontiert, sagen wir es mal so.
Barbara Juhn entwickelte das Programm SVE, Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen für das Rote Kreuz, basierend auf den Ansätzen von Jeffrey Mitchell, der als Pionier auf diesem Gebiet gilt.
Das heißt, es passiert so ein Einsatz und dann hat er so ein Maßnahmenpaket entwickelt, das primär aus One-on-One, also aus einem Einzelgesprächsformat und aus einem Gruppengesprächsformat. Er hat gesagt, die Gruppen brauchen noch sowas, ein Debriefing, also ein Gruppengespräch. Die Einzelnen brauchen Einzelgespräche mit geschulten Kollegen. Gleichzeitig hat er gesagt, es braucht auch sowas, das ganze System kommt als System eigentlich aus dem Militär. Die haben zum Beispiel auch erkannt, dass es nach solchen großen Einsätzen für die Soldaten besser ist, wenn sie gemeinsam aus dem Einsatz gehen und wenn man die Diäten einzeln anschickt. Das nennt sich dann Demobilization. Ist eigentlich was Führungskräfte machen. Also Demobilization, Einzelgespräche, Gruppengespräche. Und bei den Gruppengesprächen hat er 2 Formate entwickelt, das Diffusing und das Debriefing. Das sind Gruppengespräche. Das heißt, alle diese Maßnahmen waren darauf ausgerichtet, im Grunde nach einem schweren Einsatz danach drüber zu reden.
Doch wie findet man als Einsatzkraft in den Alltag zurück, wenn Bilder und Erinnerungen an den Einsatz einfach nicht verschwinden wollen?
Wir unterscheiden immer zwischen Hot Memory und Cold Memory. Hot Memory heißt, du hast bestimmte Erinnerungen, sensorische Erinnerungen an das Ereignis. Es können Gerüche, Geräusche, Bilder und so weiter sein, die immer wieder kommen und zwar so lang, bis das verarbeitet ist. Das heißt, so lang, bis es im Grunde vom limbischen System raufgeht ins Frontalhirn. Um das zu können und um das zu lernen, ist es so, dass ich eigentlich in der ersten Akutphase, wenn es mir immer wieder passiert, dass ich zum Beispiel bestimmte Erinnerungsauslöser habe, ich habe bestimmte Geräusche, ich habe bestimmte Bilder und auf einmal habe ich das Bild wieder vor Augen. Also ich habe zum Beispiel einen Einsatz gehabt mit einem toten Kind und dann merke ich auf einmal, ich schaue mein eigenes Kind beim Schlafen an und auf einmal legt sich das Bild vom toten Kind drüber. Ja, das kann mir als Einsatzkraft locker passieren. Wir sagen, das ist normal, ist eine normale Reaktion auf das, was ich im Einsatz erlebt habe. Wenn ihr als Einsatzkraft mehr Erfahrung habt, dann weiß ich, sowas passiert mir immer wieder. Ich kenne das. Und ich weiß aber auch und bin relativ zuversichtlich, weil ich weiß, es wird besser mit der Zeit. Ich weiß, es ist am Anfang sehr heftig. Ich weiß auch, ich muss mich unter Umständen ein bisschen schützen. Das heißt, ich muss herausfinden, was sind meine Trigger. Und dann lasse ich die Trigger halt weg. Also zum Beispiel haben unsere Einsatzkräfte zum Teil ihre Rucksäcke oder die Sachen, die sie im Tsunami-Einsatz mitgehabt haben, haben sie vielleicht daheim dann nicht mehr so verwendet, weil die haben sofort nach Leichnam gerochen. Ja? Das heißt, ich weiß, da gibt's was, das löst das aus. Also vermeide das ein bisschen. Das heißt, man lernt zu vermeiden, man lernt sich langsam wieder dran zu gewöhnen und das meiste von dem ergibt sich quasi wie von selbst. Wenn das nicht von selbst weggeht, das heißt, wenn ich diese unkontrollierte Phase der Bilder nach einem Monat oder nach Wochen immer noch habe und das mich sehr belastet, dann kann ich versuchen, mit bestimmten Methoden das besser zu machen und da brauche ich dann meistens irgendeine Art von Unterstützung. Aber die meisten brauchen im Grunde nur Kollegenhilfe oder eine gute Rahmenbedingung. Gute Rahmenbedingungen bedeutet auch, wenn ich in der Phase bin, wo mir die Bilder noch relativ schnell herkommen, muss ich auch gute Strategien haben, mich abzulenken. Ich muss gute Strategien haben, zur Ruhe zu kommen. Ich muss zum Beispiel meinen regulären Sport betreiben können oder was ich ja immer mache, um zur Ruhe zu kommen. Ich muss auch wieder da, ähnlich wie bei der Trauer, ich muss reingehen können und ich muss wieder rausgehen. Ich muss immer dieses Hin und Her schaffen. Ich muss die Balance halten.
Roland Steiner, der Bergmann aus Lassing, hat, wie er selbst erzählt, lange mit den Erinnerungen an die Ereignisse des Grubenunglücks zu kämpfen.
Es ist sehr lange Zeit gewesen, da wo du in Wirklichkeit gar nicht reden kannst drüber. Also ich habe zum Beispiel, man weiß es, also ich habe 20 Jahre nicht einmal gesprochen drüber. Also gar nichts. Ich bin nachher eigentlich, ich sage einmal, von Lierzen eigentlich, bin ich nachher auch, ich sage einmal, dienstlich weg von dem Ort und von dem Geschehen und bin fort, dass mich da auch keiner kennt. Ich habe nachher in Wien lang gearbeitet, also Wien und im Ausland da. Und in Wirklichkeit, ich war befreit, weil die haben nicht gewusst, was ich da habe. Ich habe das auch nie wem gesagt, gell. 20 Jahre lang habe ich keinen gesagt, dass ich dort arbeite. Das ist erschnochend eigentlich gekommen, dass ich es mehr und mehr für mich aufgearbeitet habe, so wie heute. Weil heute kann ich drüber reden. Gell.
Was war die Ursache dafür?
Die Ursache, dass ich nicht geredet habe drüber, war vielleicht das selber das Belastende. Das belastet dann schon. Also das muss man schon sagen, das ist schon ja, gerade in so einer kleinen Gesellschaft, wo das ist, gell, das belastet dich schon seelisch sehr. Also das muss ich schon sagen. Gell.
Über 20 Jahre nach dem Unglück besuchte Roland Steiner erstmals die Gedenkstätte seiner Kumpel und gedenkt ihnen jährlich am Unglückstag.
Also ich bin erst vor einem Jahr bin das erste Mal eben wieder umgegangen und hab das eigentlich betreten. Gell. Also vorher ist sich das nicht so ausgegangen bei mir, gell? Das muss ich schon sagen. Obwohl ich so offen bin.
Weil es schwierig war für dich, oder was war der Grund?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das Innerliche in mir, was das nicht zulässt, dass ich da drauf gehe, weißt du? Also keine Ahnung, also, ich kann das Gefühl nicht so beschreiben, aber irgendwie, dass ich da nicht drauf trampel oder was. Und das will ich auch nicht, ich will da nicht drauf trampeln, gell?
Wir sind in Lassing. Die Gemeinde setzt sich aus mehreren Katastralgemeinden zusammen. Kleine Ortsteile, teils mehrere Kilometer voneinander entfernt, verbunden durch weite Ackerflächen. Auf einem der Felder ist ein Traktor unterwegs, der Heu wendet. Wir parken im Ortsteil Moos, dort, wo sich das Grubenunglück ereignet hat. Die sogenannte Pinge, der Krater des Unglücks, ist inzwischen verfüllt. Auf dieser Fläche befindet sich heute eine Gedenkstätte. Über eine kleine Brücke, unter der Döllachbach fließt, gelangt man zu dem Ort. Ein Schild erinnert an das Unglück.
Die Gedenkstätte liegt offen auf einer Wiese, genau an jener Stelle, an der es damals zum Einsturz kam. Flache Marmorsteinplatten sind kreisförmig im Gras angeordnet. Auf ihnen liegen Blumen, Kerzen und persönliche Zeichen des Gedenkens. Es ist ein stiller Ort der Erinnerung. Selbst für uns, die keinen direkten Bezug zu den Ereignissen haben, ist es ein wenig unbehaglich, sich der Gedenkstätte zu nähern. Auch Waltraud Klasnik kann verstehen, dass es vor allem für Betroffene wie Roland Steiner schwer war, hierher zu kommen.
Naja, das waren zum großen Teil Freunde, das waren Kameraden, das waren Menschen, die miteinander gearbeitet haben, die miteinander in die Krümm gefahren sind, die unten schwere Arbeit geleistet haben und miteinander wieder herauf und ins Tageslicht. Und dann überlebt man und die anderen haben nicht überlebt. Da muss man schon sehr nachdenken. Man ist dankbar, dass es so ausgegangen ist. Aber man weiß auch, wie knapp es gewesen ist, dass man nicht auch dabei war.
Dann den 17. Juli, ich sage einmal, das ist immer so wie, ja, man hört es jetzt dumm an, aber irgendwie so wie ein Geburtstag für mich auch, gell? Aber in Wirklichkeit nicht nur Geburtstag, sondern auch ein Gedenktag für mich. Für mich ist ein Gedenktag an meine Jungs, gell? Also, das ist ja im Bergwerk, da ist mir ein Kumpel, gell? In Wirklichkeit. Und das habe ich schon immer. Also, das habe ich auch heute noch, wenn ich an den Tag wo bin oder was tue. Da ist immer mein Gedanke auch dort und ich krame meine, ich habe einen ganzen Ordner, sehr viele Ordner, da haben mit den ganzen Zeug, ich habe das alles gesammelt. Das ist unvorstellbar, was ich gesammelt habe zu dem Zeitpunkt. An Ausschnitten, ich habe die originalen Zeitungsausschnitte, ich habe mir das alles in einem Ordner, das ist alles beschrieben drinnen, gell? Auch was ich gemacht habe an dem Tag, das habe ich alles niedergeschrieben, gell? Vielleicht wegen dem habe ich es auch gut verarbeitet und ich bladel wieder drin und schaue mir das einfach wieder an und dann mache ich das Buch einfach wieder zu.
Welche Rolle Gedenkstätten nach so einem Unglück gerade für die Angehörigen spielen, weiß Barbara Juhen.
Gedenkstätten spielen einmal zum einen eine Rolle, dass es für Angehörige und Betroffene ganz wichtig ist, dass man dieses Ereignis nicht vergisst. Das ist einmal das Erste. Das Ereignis soll nicht vergessen werden. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist, die im Ereignis Verstorbenen sollen nicht vergessen werden. Das heißt, es ist immer wichtig, dass irgendwie die Verstorbenen dort auch genannt werden, nicht nur das Ereignis. Und das Dritte ist, es soll nie wieder passieren. Das heißt, man soll was daraus lernen. Und alle die drei Dinge muss der Gedenkplatz erfüllen. Wenn ich jetzt aber zu einem individuellen, das ist ein kollektiver Gedenkplatz, wenn ich zu einem individuellen Gedenkplatz gehe, wie zum Beispiel Autounfall und die Angehörigen wollen direkt an der Stelle, wo es passiert ist, ein Gedenken setzen, dann geht es um zusätzliche Dinge. Da geht es auch darum, dass man es nicht vergisst, dass man den Angehörigen nicht vergisst, unter Umständen auch um diese Mahnung, soll nicht wieder passieren. Aber da geht es auch darum, einen Platz zu haben, wo man sich an den Verstorbenen gut erinnern kann. Und es gibt ja in der Trauer verschiedene Orte, die bedeutsam sind für die Trauer. Das kann der Ort sein, wo man gemeinsam gern gewesen ist, das kann der Ort sein, wo der gelebt hat, das kann der Ort sein, wo er gestorben ist und so weiter. Und dieser Ort des Todes spielt da für Angehörige oft eine sehr wichtige Rolle. Zum Beispiel nach Galtür war es so, dass die meisten Angehörigen sind häufig nach Galtür dann auch noch gefahren, immer wieder. Wir haben dann auch Interviews mit den Angehörigen gemacht und haben gefragt, warum tust du das denn an? Warum fährst du dorthin? Und dann haben sie immer im Grunde dasselbe geantwortet. Wenn ich dort bin, fühle ich mich sehr, sehr schlecht, weil das ist ja ein Trigger. Es löst ja auch was aus. Aber gleichzeitig fühle ich mich meinem Angehörigen so wahnsinnig nahe. Also dieses Gefühl der Nähe kann man daheim gar nicht mehr erreichen. Das kann ich am Ort des Geschehens sehr erreichen, dieses Gefühl der Nähe. Und das Gefühl der Nähe, das suchen sie ja. Das heißt, es tut zwar weh, aber ich habe meinen Angehörigen nah bei mir. Das heißt, es ist immer wieder ein Versuch, dem Angehörigen, dem Verstorbenen wieder nahe zu kommen.
Gedenkstätten aufzusuchen oder selbst zu schaffen, kann ein wichtiger Teil der persönlichen Trauerbewältigung sein. Auch am Grazer Oberstufenrealgymnasium entsteht eine solche Gedenkstätte. Eine, die Bettina Gallimagerl bis heute besonders in Erinnerung geblieben ist.
Es ist eine Zeit lang beim Zaun vor der Schule eine Frau gestanden und hat dort so ganz bewusst irgendwas gemacht. Sie ist mir halt aufgefallen, ich habe sie beobachtet und dann habe ich bei genauerer Hinschau gesehen, dass sie Origami-Vögel gebastelt hat. Der Anzahl entsprechend so viele Origami-Vögel auf diesen Schulzaun aufgehängt hat, also 10 an der Stück, und dann ist sie wieder gefahren. War irgendwie so, hat jeder eine andere Farbe gehabt und so, und das hat mir irgendwie, ich habe das dann auch abfotografiert und auf eine meiner Präsentationen raufgegeben, weil das so ein Ritual war. Kraniche, habe ich mir sagen lassen, sind das, und die haben dann anscheinend irgendeine Bedeutung für das Szenario. Da kenne ich mich leider zu wenig aus, und das hat mich total imponiert, weil sie so in ihrem Basteln da drinnen war und das anscheinend für sich selbst dann auch gebraucht hat.
Für viele Betroffene werden Gedenkstätten zu einem wichtigen Anker im Umgang mit Verlust. Ein Ort der Stille, der Ruhe. Gerade dann, wenn Worte fehlen. Denn Trauer will nicht immer erklärt werden. Oft entsteht der Druck, über alles zu sprechen, alles einzuordnen. Aber muss Trauer wirklich immer ausgesprochen werden?
Naja, reden. Das ist auch wieder so, ja, so ein Kulturklischee. Also in unserer Kultur, man meint immer, man muss über die Dinge immer reden. Und es ist ganz wichtig, dass man redet. Und wenn man aufhört zu reden, ist das falsch. Und dann muss man wieder anfangen zu reden. Ich glaube, Reden wird überbewertet. Also natürlich ist es wichtig, wenn solche Dinge passiert sind, solche schwierigen Dinge, dass man redet. Aber wie zum Beispiel, gehen wir mal allein zurück nach Rammstein. Diese Angehörigen, die damals in Rammstein Angehörige verloren haben, die haben sich immer wieder getroffen, jedes Jahr. Und wenn man sie gefragt hat, warum trefft sie euch, dann haben sie gesagt, zum Jahrestag zum Beispiel, ich treffe mich deswegen mit denen zum Jahrestag, weil mit denen muss ich nicht reden. Da wissen alle Bescheid, da muss ich nicht wieder von vorne anfangen. Und oft ist das gerade das Nicht-Reden-Müssen, sondern gemeinsam wissen, was eigentlich das bedeutet. Und das gemeinsame Ritual viel bedeutsamer als das Reden. Wenn wir jetzt zurückgehen zu den Gedenkstätten, dann ist das Alpinarium in Galtür ist ein ganz gutes Beispiel für eine sehr, sehr gute Gedenkstätte, im Unterschied zu anderen. Das Alpinarium ist nämlich eine Entscheidung gewesen, dass man nicht nur eine Gedenkstätte macht, sondern man macht gleichzeitig einen Gemeinschaftsort fürs Dorf. Und man macht etwas, was in der Trauer ganz wichtig ist. Man markiert zwar das, was passiert ist, man gibt ein Zeichen, wir werden euch nie vergessen sozusagen, man arbeitet gegen das Vergessen, aber gleichzeitig erlaubt man es auch, weiterzugehen und was Neues zu machen. Und genau das ist in Galtür so wichtig, dass beides möglich ist. Ich habe da zwar diesen Steinkreis, aber gleichzeitig passiert viel Neues und gleichzeitig darf man auch weitergehen. Und das ist das Wesentliche.
Man darf trauern, eine Zeit lang, und dann soll man wieder funktionieren. Doch wie viel kann ein Mensch eigentlich ertragen? Welche Mechanismen helfen, mit einem Schicksalsschlag weiterzuleben? Und wie lang darf Trauer dauern, bevor sie wieder Platz machen muss für den Alltag?
Wir erlauben uns alle fast schon nicht mehr zu trauern. Also das ist jetzt so ein bisschen das Zeitfenster, was wir haben. Es kommt ein Ereignis, die ersten Tage dürfen komisch sein, da darf die Person anders sein als sonst. Sie darf weinen, sie darf schreien, sie darf schlecht schlafen, sie darf körperliche Reaktionen zeigen, aber spätestens nach einer Woche sollten die schon wieder weg sein. Und überhaupt nach 4 Wochen muss sowieso schon wieder alles funktionieren, weil sonst hat sie eine Traumatisierung und dann ist sie nicht mehr... steht sie neben sich oder funktioniert sie oder er halt nicht mehr. Bei so einem großen Ereignis ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt. Also da darf man dann ruhig einmal von diesen Zeitfenstern absehen und einmal wirklich das Individuum Mensch anschauen und sagen, was hat derjenige jetzt miterlebt? Noch einmal, was braucht der in der Situation und was für einen Weg kann man jetzt in der Betreuung gehen? Also in der Krisenintervention sind wir ja in der Akutphase da. In Bezug auf den Amoklauf haben wir auch diese Zeitgrenze ein bisschen aufgemacht, indem dass wir gesagt haben, die Leute werden was brauchen. Wir wollen für die Leute da sein. Wir sind bei der Trauerstätte dabei. Wir sind bei der Trauerveranstaltung dann ein paar Tage danach am Sonntag dabei, damit wir uns Präsenz zeigen und wenn Bedarf ist, auch verfügbar sein können.
Bettina Galli-Magal und das Team der Krisenintervention begleiten die Betroffenen des Grazer Amoklaufes noch Tage nach dem Unglück. Gleichzeitig ist es wichtig, auch eine wesentliche Grenze im Auge zu behalten. Krisenintervention endet dort, wo weiterführende Betreuung beginnt, etwa durch Psychotherapie.
Aber ansonsten, wenn man dann schon in die psychologische Betreuung geht, was ja das Kriseninterventionsteam nicht macht, braucht es dann wirklich auch Fachpersonal im Sinne von klinischer Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie unter Umständen. Da kann man dann schon individuell auf die Person eingehen und sagen, okay, wo stehst du jetzt, was brauchst du jetzt und wie schauen die nächsten Tage, Wochen einfach aus und ein paar sind resilient, also sind widerstandskräftig, sind unter Umständen auch eingebettet in ein soziales Netzwerk. Da traue ich mir jetzt vorsichtig sagen, das können Komponenten sein, warum man auch eine Traumatisierung schneller verarbeitet. Aber ein paar haben das vielleicht nicht so oder da spüren halt wieder andere Sachen mit, dass das vielleicht länger braucht, jahrelang braucht und ein anderer Pool kommt unter Umständen gar nicht drüber hinweg.
Die Überführung der Betroffenen in ihr jeweiliges soziales Netzwerk ist eine Schlüsselkomponente und, wenn man so will, die letzte Station in der Krisenintervention. Das gelingt in ländlichen Gegenden jedoch deutlich leichter als im urbanen Bereich, erzählt Barbara Juhen in einem Interview mit dem Forschungsmagazin Zukunft Forschung der Universität Innsbruck. Wenn jemand gestorben ist, weiß das ganze Dorf, was zu tun ist und unterstützt die Angehörigen. In den Städten haben diese gesicherten Rituale und die soziale Unterstützung viel schneller aufgehört, was die Arbeit der Krisenintervention noch bedeutsamer macht.
Doch was passiert, wenn ein soziales Netzwerk fehlt? Wenn Familie, Freundinnen oder vertraute Strukturen nicht tragen? Cornel Binder-Kriegelstein ist Chefpsychologe beim Roten Kreuz Niederösterreich. Er kennt diese Herausforderung genau und weiß, dass es auch dann Wege der Hilfe gibt, wenn soziale Strukturen schwach oder kaum vorhanden sind.
Wir haben ja zum Glück auch Sozialeinrichtungen und das soziale Netz würden ja nicht nur Freunde, Bekannte, Familie sein, sondern eben auch ja psychosoziale Einrichtungen, der psychosoziale Dienst zum Beispiel, die Bezirkshauptmannschaft mit ihrem Sozialarbeiter, die Kummernummer vom Rotkreuz Ö3, die angeboten wird, die Telefonseelsorge, ein Ambulatorium, eine Familienberatungsstelle. Also da gibt es ja vieles im sozialen Netz und dort sozusagen einen Kontakt zu knüpfen, das wäre sicherlich wichtig. Ich verweise aber auch auf die psychischen Erste-Hilfe-Kurse, die wir haben, wo man genau das macht, sich zu überlegen, wenn es dem Nachbarn schlecht geht, wie erkenne ich das? Darf ich, kann ich ihm das anbieten? Und so sozusagen man ja auch die Kompetenz, die psychosoziale Kompetenz in der Gesellschaft stärkt.
Wie widerstandsfähig ist der Mensch? Was können wir aushalten?
Ja, ich würde sagen, nach dem, was ich gesehen habe in den letzten 30 Jahren, unglaublich viel, erstaunlich viel. Dinge, die man gar nicht glaubt, dass man sie aushaltet. Kann ich nur sagen. Das heißt nicht, dass die Leute keine Hilfe brauchen, aber Menschen halten mehr aus, als man denkt.
Kapitel 4. Lernen. Wie aus Leid Strukturen werden. Der Umgang mit extremem Stress nach traumatischen Ereignissen ist so alt wie die Menschheit selbst. Als eigenständiges, strukturiertes Feld rückt die Krisenintervention jedoch erst vergleichsweise spät in den Fokus. Das Grubenunglück von Lassing 1998 und das Lawinenunglück von Galtür markieren dabei keinen Anfang. Aber sie werden zu Ereignissen, die bestehende Ansätze sichtbar machen und ihre Weiterentwicklung beschleunigen. Auch in Lassing gibt es bereits erste Formen dessen, was später Krisenintervention heißen wird.
Es war damals eine Psychiaterin oben, die Frau Dr. Burtscher, wurde von der Frau Landeshauptmann Klasnik hinaufgeschickt, um eben hier die Leute zu betreuen.
Peter Hansack erzählt, dass es auch vor den Ereignissen von Lassing schon erste Überlegungen zur Betreuung von Einsatzkräften und Betroffenen gab.
Wir haben aber zuvor im Jänner 98 schon uns zusammengesetzt in einer kleinen Arbeitsgruppe und haben uns gesagt, wir brauchen irgendetwas für die Menschen als Begleitung in Extremsituationen. Und so haben wir auch, so haben wir das Kind auch getauft am Anfang, Begleitung in Extremsituationen im Rettungs- und Krankentransportdienst. Es ist dann etwas schwer in die Gänge gekommen. Viel gab es ja nicht. Die Notwendigkeit war in den Fachkreisen klar. Wir haben uns dann an Mitchell orientiert. Der war natürlich damals auch in aller Munde und haben auf der Basis von Critical Incident Stress Management begonnen, das aufzubauen. Wir haben die Mitarbeiter in die Schweiz geschickt, weil es da schon sehr viel gegeben hat. Sehr enge Kontakte auch mit dem Landesverband Niederösterreich, der hier schon sehr früh eingestiegen ist. Und auf dieser Basis haben wir uns dann sozusagen langsam hingearbeitet. Und dann ist eben im Juli 98 das Grubenunglück in Lassing gewesen. Und natürlich waren die Rotkreuzkräfte dort auch im Einsatz. Und nachdem die Bergung und die Suche nach den Bergleuten und dann natürlich auch das Bohren dieses Rettungsstollens für den damals eingeschlossenen Heinzel länger gedauert hat, war natürlich klar, dass irgendjemand sich auch um die Menschen kümmern muss. Und das war natürlich eine Vielzahl von Angehörigen. Und die Gespräche, die dort gelaufen sind, waren halt mehr auf der persönlichen, ich würde es nicht, man muss schon sagen, amateurhaften Ebene, aber schon in die richtige Richtung. Und wir haben intern dann aus Lassing gelernt, wie wir das strukturieren müssen und wie wir da weiter vorgehen müssen und wie wichtig der eingeschlagene Weg ist. Das heißt, Lassing war für uns eigentlich so der richtige Startpunkt. Ja, das brauchen wir, da müssen wir weitermachen und das müssen wir festigen. Der Bedarf besteht zu 100%. Ereignisse wie Lassing sind natürlich selten, aber gerade als Rotes Kreuz haben wir natürlich ein breites Spektrum an Großeinsätzen, an Katastrophen, auch an Betreuungseinsätzen und genau da schließt eben die psychosoziale Betreuung eine Lücke. Man muss auch dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt der eigene Mitarbeiter noch nicht im Vordergrund gestanden ist, sondern der ist sozusagen mitgeschwungen. Das hat sich erst später herauskristallisiert.
Also sozusagen das, was später als Peerwesen rausgekommen ist, das hat es da noch nicht gegeben.
Genau, das ist erst ein Jahr später gekommen und zufälligerweise auch gleich mit einem schweren Busunglück in der Steiermark, mit dem schwersten, das wir bis dato hatten, bei dem vor allem sehr viele Kinder betroffen und Jugendliche betroffen waren. Und da war natürlich eine große Betroffenheit bei den Einsatzkräften. Es hat sehr viele Tote gegeben. Und teilweise waren die Sanitäter und Feuerwehrleute nicht älter als die Toten, was zu einer sehr starken Betroffenheit geführt hat. Die Eltern waren unmittelbar dabei bei diesem Busunglück, sind hinten nachgefahren, weil sie die Kinder teilweise abgeholt haben. Und da war natürlich auch Entsetzen und eine ganz tiefe Betroffenheit der Eltern. Und die haben wir dann natürlich mit unseren Leuten abgefangen. Und das Spannende war, ich kann mich noch erinnern, der Dr. Herzog und die Frau Magister Nedoma sind dann gleich zu unseren Leuten gegangen und haben mit Supervision begonnen. Das war ja damals etwas völlig Neues. Bei der Feuerwehr hat man noch gesagt, naja, wer das braucht, ist kein richtiger Feuerwehrmann. Muss ich dazu sagen, gab es auch bei uns, vor allem der älteren Generationen, haben gesagt, wer das nicht aushält, ist fehl am Platz. Also da war schon auch ein bisschen Widerstand. Und durch dieses Busunglück und auch der Wunsch der Mitarbeiter, mit jemandem strukturiert darüber zu reden, hat das so richtig in Gang gebracht. Und das Spannende bei dem Busunglück in Deutschlandsberg war, dass die Kameraden von der Feuerwehr gesehen haben, na hoppala, bei denen beim Roten Kreuz, das ist ein Profi, der redet mit ihnen, wir wollen das auch haben. Und dann hat es, ich glaube, die erste Massensupervision in der Geschichte der Supervision gegeben, weil wir haben zu wenig Personal gehabt und das wollten aber alle Kameraden von der Feuerwehr haben. Und das war dann also eine, sagen wir so, dieser Dinge, wo man dann lächelnd zurückblickt. Ja, aus heutiger Sicht würde jeder sagen, um Gottes Willen, aus damaliger Sicht, das hat das Ganze ins Laufen gebracht. Ja, und wir sind dann mitgewachsen mit den Anforderungen.
Barbara Juhn ist 1999 beim Lawinenunglück in Galtür Teil des Kriseninterventionsteams. Sie erzählt von den ersten Erfolgen.
Naja, die ersten Erfolge, die waren relativ einfach. Schon Galtür war ein erster Erfolg in dem Sinne, als wir gesehen haben, wie riesig der Bedarf für Angehörige ist. Und der zweite Grund, warum man relativ schnell dranbleibt, obwohl es ja keine Arbeit ist, die sich jemand aussuchen wird, ist, dass man direkt merkt, wie wirksam das ist. Das heißt, und wie wirksam kleine Dinge sein. Das, was in so einer Krisensituation passiert, im Unterschied zu einer Psychotherapie oder Beratung ist, wenn ich in der Krisenintervention mit jemandem zu tun habe, ein paar Stunden, in den ersten Stunden, nachdem jemand gestorben ist, ich leite den gut durch die Situation durch, dann tue ich nur ganz wenige Dinge eigentlich. Wir handeln mit den Personen, wir coachen die Leute durch die Situation durch. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, das ist so wirksam, was ich da mache. Während wenn ich in einer Beratung bin, dann weiß ich oft gar nicht, ob ich wirksam bin, weil die Wirksamkeit zeigt sich bei dem im Alltag und nicht bei mir in der Beratungssituation. Also ja, diese Erfolgserlebnisse, die hat man automatisch durch die Arbeit. Für uns war es dann halt so, dass wir letztlich im Herbst 1999 waren wir 11 Leute für ganz Tirol. Inzwischen sind wir 200 für Tirol allein, für Österreich sind wir 2000. Also nur, dass man eine Relation hat. Und in dem Moment, dadurch, dass der Bedarf da war, aber die Teams nicht da waren, in dem Moment, wo die gewusst haben, dass es uns gibt, sind wir ab Herbst 1999, da waren wir noch während der Ausbildung, während dem Training, sind wir permanent in Großeinsätze gegangen.
Ich bin eigentlich ein bisschen erstaunt, dass das, 1999 ist jetzt noch nicht so lang her, dass das sozusagen noch gar kein Thema war zu dem Zeitpunkt.
Das war deswegen kein Thema, das war für uns auch der Grund, warum wir dranbleiben sind sozusagen. Für mich war es auch sehr erstaunlich, obwohl es eigentlich logisch ist. Ja? Weil wenn man sich das historisch anschaut, dann ist früher, also wirklich einige Zeit vorher, war es so, dass zumindest im ländlichen Bereich sowas wie Tod und Sterben in einem Rahmen war, in einem ganz klaren Rahmen, meistens über die Kirche.
Ich wollte gerade sagen, über den Glauben.
Ja, ja. Genau. Und da hat es einen ganz fixen Rahmen gegeben. Und dieser Rahmen leitet die Leute relativ gut durch, weil da hat jeder seine Rolle, jeder weiß, was er zu tun hat. Dieser Rahmen ist als erstes in den Städten natürlich zerbrochen. Wenn jetzt in der Stadt wer gestorben ist, dann waren die Angehörigen im Grunde auf sich allein gestellt und haben selber schauen müssen, wie sie sich irgendwas da organisieren. Im großen Ereignis war es so, dass man damals noch nicht die Strukturen aufgebaut hat für Angehörige. Man hat Angehörige überhaupt, keiner hat an Angehörige gedacht, im Gegenteil. Das Rote Kreuz ja auch nicht. Damals hat man nur an Verletzte gedacht. Damals hat man ja auch noch Massenanfall von Verletzten gesagt.
Ja, genau. Ja.
Weil das, was interessant war, waren nur die Verletzten, aber nicht die Betroffenen. Inzwischen wird das keiner mehr so sehen, aber 1999 war das noch sehr, sehr neu, dass Angehörige irgendwie auch eine Gruppe sein, mit der man irgendwas tun muss, die das nicht selber schaffen irgendwie in ihrem sozialen Netzwerk.
Lassing und später auch Galtür lassen den Bedarf und die dringende Notwendigkeit gut strukturierter und geschulter Kriseninterventionsteams erkennen. Die Wichtigkeit einer guten Betreuung, sowohl von Betroffenen als auch deren Angehörigen und nicht zuletzt auch den MitarbeiterInnen im Einsatz, ist eine Erkenntnis, die Einsatzorganisationen wie das Rote Kreuz aus dieser Zeit mitnehmen. Die Krisenintervention wird schließlich fest in den Blaulichtorganisationen verankert, wie Peter Hansack berichtet.
Und das war genau auch das, was wir unterschätzt haben am Anfang. Es gab ja auch viele Landesverbände, die das gar nicht zum Rettungsdienst gehörig gesehen haben am Anfang und ganz anders angesiedelt haben und auch viel kleinräumiger. Und wir sind dann im Lauf der Einsätze genau eben Grubenunglück in Lassing oder eben der Tunnelbrand vom Gletscherdrachen, wo es dann leider nur Tote gegeben hat, aber natürlich eine Unzahl an Angehörigen, die betreut werden müssen. Da ist dann langsam herausgekommen, dass eigentlich die psychosoziale Betreuung nicht eigenständig ist, sondern ein ganz wesentlicher Bestandteil eigentlich des Rettungsdienstes, der ja dann auch im Katastrophenhilfsdienst tätig wird. Und auch nicht das Beiwagerl, sondern parallel. Weil am Anfang waren alle Sanitäter in der Krisenintervention und umgekehrt, was natürlich auch dann ein operatives Problem nach sich zieht. Heute würde niemand mehr auf die Idee kommen zu sagen, na, wenn du kein Sanitäter bist, dann kannst du nicht in die Krisenintervention. Und heute läuft das, hat lang auch gedauert, bis es österreichweit in die Großeinsatz, in die Genf-Vorschrift gekommen ist. Und das ist die Erfahrung auch, die wir vor allem bei diesen Amokfahrten gemacht haben. Der Rettungseinsatz ist der kurzteilige Teil, der intensive, aber man muss gleichzeitig die Krisenintervention hochfahren, weil in dem Moment, wo der erste Teil, die Versorgung der Patienten, erledigt ist, kommt der eigentliche langfristige Teil mit den Angehörigen. Und früher war der Einsatz immer zu Ende, wenn der letzte Patient vom Unfallort abtransportiert worden war. Heute ist selbstverständlich, dass der Einsatz erst zu Ende ist, wenn der letzte Betroffene, wenn der letzte Mitarbeiter betreut ist.
Schnell wird klar, dass es ein multiprofessionelles Team braucht, um die Bedürfnisse der Betroffenen und Angehörigen am Einsatzort bestmöglich zu befriedigen. Religion ist dabei kein Widerspruch zu weltlichen Ansätzen, sondern Teil des Lösungsweges, was auch Barbara Juhn deutlich macht.
Wir haben auch relativ schnell dann angefangen, in den ersten Teams, die wir fürs Rote Kreuz aufgebaut haben, auch Seelsorge mit aufzunehmen. In meiner Erfahrung ist ein vernünftiges Kriseninterventionsteam besteht aus Einsatzkräften, aus Seelsorge, aus Psychologie, aber auch aus anderen Berufsgruppen, wie zum Beispiel Sozialarbeit ist ganz was Wesentliches. Es können aber auch Krankenpflege und so weiter sein. Das heißt, was es braucht am Anfang, ist ein multiprofessionelles Team, wo jeder seins einbringt, weil die Leute haben so viele Bedürfnisse, die auf verschiedensten Ebenen liegen. Und da ist es natürlich am idealsten, wenn ich Leute aus allen Bereichen habe.
Wie wichtig die Integration der Kriseninterventionsteams in eine Einsatzorganisation ist, wird auch beim Amoklauf in Graz wieder deutlich, erzählt Peter Hansack.
Was die psychosoziale Betreuung betrifft, kann man sagen, ist das System, das wir jetzt haben, vor allem mit der Vielzahl an Mitarbeitern, sehr ausgereift und sehr gut. Man kann immer besser werden, aber diese Parallelalarmierung gleich mit Einsatzbeginn, dass die Krisenintervention ja mittlerweile auch schon Teil der Ausrückeordnungen ist im Rahmen der Alarmierung, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Zwei Faktoren prägen die Entwicklung der Krisenintervention bis heute. Ihre feste Verankerung in den Blaulichtorganisationen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit unterschiedlichster Fachkräfte innerhalb der Teams. Doch jeder Einsatz bringt neue Erkenntnisse. Auch der Amoklauf am Grazer Oberstufenrealgymnasium Dreier Schützengasse wirft neue Fragen auf. Bettina Galli-Magal zieht daraus ein Resümee.
Vom Fachlichen her werden die Leute ja in der KIT-Ausbildung ausgebildet. Es gibt auch einmal im Jahr, das ist auch so die persönliche Lehre daraus, einen Tag, wo man Großeinsatz noch einmal intensiv unterrichtet, außerhalb von der KIT-Ausbildung. Und natürlich, so gut kann ein Einsatz gar nicht laufen, werden wir auch in der Reflexionszeit danach immer wieder Themen rausarbeiten, wo man sagen, aha, das Thema könnte man jetzt wieder einmal rausholen. Thema Traumatisierungen, wie erkenne ich das, wie gehe ich mit den Leuten um? Und da werden wir sicher die kommenden Jahre jetzt einige Themen haben, wo man sagen, okay, da machen wir jetzt wieder einen Thementag oder eine Pflichtfortbildung.
Was bleibt von Graz, von diesem Ereignis?
Dass wir gut funktionieren, das haben wir dort gelernt, und dass es wichtig ist für die Bevölkerung, das, was passiert. Und das hat schon der ganze Einsatz auch noch einmal die Wichtigkeit von dem Ganzen. Ich rede jetzt nicht nur von der Krisenintervention, aber die Wichtigkeit von unseren Einsatzorganisationen hervorgehoben. Weil wir haben jetzt schon im Rahmen Graz gemerkt, wenn was ist, wie schnell wirklich jemand vor Ort sein kann.
Heute gibt es für die Mitarbeiterinnen in den Kriseninterventionsteams fundierte Ausbildungen und regelmäßige Schulungen mit Schwerpunktthemen, um sie bestmöglich auf jegliche Art von Einsätzen vorzubereiten.
1998 haben wir gewusst, wir brauchen was, waren uns aber nicht drüber im Klaren, wie das genau ausschaut, begonnen von der Ausbildung bis zur Kennzeichnung und zur Integration in das Rote Kreuz selber. Heute wissen wir, dass der Weg, den wir beschritten haben, richtig ist. Wir werden weiterhin unsere Mitarbeiter in der Krisenintervention ausbilden. Und aktuell haben wir schon eine Lehre gezogen aus dem Amoklauf in Graz. Es wird ab nächstem Jahr eine Schulungserweiterung, eine Fortbildung geben, Gewalt und Krise, die als Fortbildung angeboten wird für unsere KIT-Mitarbeiter.
Warum braucht es diese Fortbildung deiner Meinung nach?
Weil solche Ereignisse wie der Amoklauf, wir haben ja leider solche ähnlichen Ereignisse, ich denke jetzt an Wien und Villach, wir müssen realistisch sein. Wenn wir glauben, das kommt nicht wieder, dann wiegen wir uns in falscher Sicherheit. Es kommt wieder, wir werden nicht sagen können, wie, aber es ist leider so, es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, auch wenn es nur eine Randerscheinung ist, aber leider dann auch mit einer entsprechenden Anzahl an Opfern. Und auf so etwas kann man in einer Grundausbildung einfach nicht vorbereiten. Man kann eine Basis legen, man kann informieren, aber die Leute wirklich damit vertraut zu machen, bedarf schon mindestens eines ganzen Tages, und das ist ein Spezialthema.
Diese Schulungen sollen die KriseninterventionsmitarbeiterInnen also auf möglichst alle Eventualitäten vorbereiten, auch auf kulturelle Unterschiede.
Also zum Beispiel gibt es im Islam die Idee, dass dort mehr die Frauen eine Betreuungsfunktion ausführen.
Cornel Binder-Kriegelstein erzählt, dass kulturelle Aspekte wesentlich sind für die Betreuung. Sie sind mitentscheidend für den Erfolg.
Es geht darum, dass man den Tod nach Mekka ausrichtet zum Beispiel. Es gibt dort gewisse Rituale, auf die man ganz einfach Rücksicht nehmen muss, damit die Unterstützung und die Betreuung dort ankommt, wo es einen Sinn macht und so, wie es die Menschen brauchen. Und das ist beim Buddhismus ein bisschen anders, das ist ein bisschen anders im jüdischen Umgang. Da gibt es dann Tage danach unterschiedliche Rituale und so weiter. Also darauf einzugehen, das zu kennen und das zu wissen, ist notwendig, um sich möglichst gut an die Bedürfnisse der Betroffenen anzupassen und abzustimmen.
Doch was braucht es, um MitarbeiterInnen in der Krisenintervention zu werden?
Also wir haben da die Notwendigkeit, dass man natürlich Rotkreuz-Mitglied ist, dass man dann einen Auswahltag durchführt, wo man sich anschaut, passt es zu mir, das Thema, die Organisation anschaut, passt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, der Interessent zu uns und dann eine Entscheidung trifft nach diesem Auswahltag und dann kommt eine ungefähr 8-tägige Ausbildung.
Was beinhaltet diese Ausbildung?
Also bei der Ausbildung schauen wir uns sehr an und sind sehr konzentriert darauf, was brauchen die Leute, die eigentlich im Einsatz sind. Und das ist ein weiter Bogen, also vom Umgang und der Betreuung von Menschen nach besonders belastenden Ereignissen im familiären Umfeld. Die meisten Einsätze, die wir haben in der Krisenintervention, fast 70%, sind Betreuung von Angehörigen nach einem Todesfall zu Hause zum Beispiel. Wir schauen uns aber auch an, wie geht man mit Kindern um in schwierigen Situationen. Wie erklärt man einem Kind zum Beispiel so etwas? Wie verabschiedet man sich von einem Leichnam zum Beispiel, von einem geliebten Menschen? Wir schauen uns aber auch an, zum Beispiel, wie gehen die unterschiedlichen Kulturen mit dem Tod um? Also ein sehr breites Bild.
Wir waren in ganz Österreich unterwegs, haben geschichtsträchtige Orte wie Lassing, Galtür und Graz besucht und haben mit vielen beeindruckenden Menschen gesprochen. Die Krisenintervention, so wie wir sie heute kennen, verdanken wir Menschen, die intuitiv und mit dem Herzen handelten. Für Anton Mattle etwa ist das, was die Menschen geleistet haben, auch 26 Jahre später nicht vergessen.
Und ich bedanke mich bei all jenen, die sich damals bemüht haben, eine Krisenintervention ins Leben zu rufen. Ist nicht ganz so einfach. Neue Dinge werden nicht so leicht angenommen. Und ich durfte auf Einladung von der Barbara Johann zweimal auch bei diesen Kriseninterventionstagen dabei sein. Zum 10. Jahrestag der Gründung war ich dabei, von ungefähr 200 Leuten in diesem Hörsaal auf der Universität draußen. Das zweite Mal, das war dann vor einem Jahr, 25 Jahre, da waren 600 Leute. Und jetzt war es ja einfach, das Thema ist in der Gesellschaft angekommen, ist ganz, ganz wichtig, hat sich sogar weiterentwickelt. Da bedanke ich mich bei all jenen, die da Pionierarbeit geleistet haben. Und der Bevölkerung möchte ich sagen, bitte nehmt dieses wirklich wichtige Angebot auch an.
Epilog. Davor und danach. Lassing, Galtür, Graz. Aus Ereignissen, die von Schmerz und Überforderung geprägt waren, ist ein System entstanden, das heute Menschen dabei unterstützt, das scheinbar Unerträgliche zu bewältigen. Orte, die längst mehr sind als Namen in Geschichtsbüchern oder Punkte auf einer Landkarte. Sie stehen stellvertretend für die Erfahrung einer Gesellschaft, die lernen musste, dass körperliche Unversehrtheit allein nicht ausreicht und dass eine Wunde, die man nicht sieht, ebenso schwer wiegen kann wie eine, die blutet.
Aus dem Schmerz von Galtür und Lassing entwickelte sich eine Struktur, die heute Halt gibt, wenn für Betroffene die Welt aus den Fugen gerät. Und auch jene, die helfen, bleiben dank dem Peerwesen nicht außen vor. Gleichzeitig hat sich die Welt, in der die Krisenintervention heute agiert, grundlegend verändert. Die Herausforderungen unserer Zeit tragen neue Namen. Der Blick richtet sich nicht mehr nur auf die Naturgewalten wie die Lawine von Galtür, sondern auch auf die Folgen des Klimawandels. Extremwetterereignisse gelten längst nicht mehr als Ausnahme, sondern werden, wie zuletzt beim Hochwasser 2024 in Niederösterreich, zur wiederkehrenden Realität. Für die Krisenintervention bedeutet das, der Bedarf wächst. An HelferInnen ebenso wie an professionellen, belastbaren Strukturen.
Barbara Juhn machte deutlich, wie zentral heute die Einbettung in solche Strukturen ist. Es braucht nicht nur engagierte Menschen, sondern Netzwerke, die in der Lage sind, hunderte Betroffene gleichzeitig aufzufangen. Koordiniert, rasch und fachlich fundiert.
Doch die Arbeit der Krisenintervention zeigt sich nicht nur in großen Katastrophenlagen. Oft geschieht sie leise, abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit. Überall dort, wo Menschen Verluste im engsten Umfeld erleiden, wo Einsamkeit zur stillen sozialen Krise wird, wo Menschen ohne tragfähiges soziales Netz an ihre Grenzen geraten. Einsätze bei Todesfällen oder in psychischen Ausnahmezuständen gehören längst zum Alltag.
Und dann ist da die dunkle Seite der Gegenwart. Amok, Terror, Geiselnahmen. Ereignisse wie in Graz machen deutlich, dass psychologische Nachsorge kein Add-on mehr ist. Sie ist ein fester Bestandteil innerer Sicherheit. Was bleibt nun nach dieser Reise durch das Davor und das Danach? Vielleicht die Erkenntnis, dass der Mensch viel ertragen kann und oft auch muss, aber nicht alleine. Krisenintervention ist das Versprechen einer Gemeinschaft, dass niemand im Trümmerfeld seines Lebens zurückgelassen wird. In einer Welt, die immer unvorhersehbarer wird, bleibt die Krisenintervention relevant. Vielleicht heute mehr denn je. Denn ob Lawine oder Amoklauf, am Ende geht es immer um diesen einen Moment, in dem ein Mensch zum anderen sagt: Ich bin da, du bist nicht allein.
Wir sind am Ende dieser besonderen Folge angekommen und möchten uns an dieser Stelle bedanken. Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Interviewgästen, die als Zeitzeugen und Betroffene mit uns gesprochen haben. Dass sie bereit waren, nach all der langen Zeit noch einmal mit uns über diese tiefgreifenden Ereignisse zu sprechen, sehen wir keinesfalls als Selbstverständlichkeit an. Umso dankbarer sind wir für das uns entgegengebrachte Vertrauen und ihre Offenheit.
Dieses große Spezial zur Krisenintervention wäre aber auch ohne ein engagiertes Team und die Unterstützung vieler Menschen im Hintergrund nicht realisierbar gewesen. Unser ganz besonderer Dank gilt vor allem Lena Wergen für Redaktion, Transkript und Schnitt, Ingeborg Jakubow für Recherche und Konzept, Tao Bauer für den Tonschnitt, Christine Wittmann vom Rotkreuz Landesverband Tirol und Valentin Krause vom Landesverband Steiermark für die Koordination vor Ort, der stellvertretenden Bundesrettungskommandantin Monika Stickler für Fact-Checking und fachliche Unterstützung sowie dem österreichischen Rundfunk ORF für das zur Verfügung gestellte Archivmaterial.
Wenn euch dieses Spezial gefallen hat, lasst uns ein paar Sterne da. Wir freuen uns auch über euer Feedback an socialmedia@n.roteskreuz.at oder in den Kommentaren. Mein Name ist Medea Thiri.
Und ich bin Florian Schodritz.
Wir sagen danke fürs Zuhören und bis bald.